Hallo Kinofans und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Leinwandliebe, dem Filmstarts-Podcast. Mein Name ist Sebastian und ich habe mir wieder tatkräftige Unterstützung für diese Ausgabe geholt. Zum einen den guten Björn.
Hallo
Björn.
Hallo.
Und den guten Christoph.
Tatkräftig bestimmt, gut vorbereitet, nein.
Das ist egal, das musst du ja nicht sagen. Das wäre niemandem aufgefallen, wenn du es jetzt nicht gesagt hättest. Jetzt wird jeder mit seinem Kopfhörer Stichpunkte machen und uns dann an leinwandliebe@filmstarts.de schreiben, wo Christoph verkackt hat, weil er nicht ordentlich vorbereitet war.
Ja, gibt vielleicht auch andere Leute, ich sage jetzt keine Namen, vielleicht gibt es ja noch andere Leute, die nicht schlecht vorbereitet sind. Aber Leute, die meinen Videospiel-Podcast hier hören, der ja auch in dem Feed bei Filmstarts ausgespielt wird, die wissen ja, dass ich auch den Ruf habe, dass André immer perfekt vorbereitet ist und ich gar nicht. Also das setzen wir jetzt hier fort.
Na gut, so. Und wir reden heute über From the World of John Wick, Ballerina. Weil das ist wichtig, dass man John Wick im Titel hat. Das ist gut für SEO. Das wissen wir ja alle, weil Ballerina sucht wahrscheinlich niemand so viel. John Wick schon eher. Und ja, wir sind beim ersten richtigen Spin-off angekommen, weil es gab ja schon The Continental, die Amazon Prime-Serie, die, ich habe immer das Gefühl, außer mir hat die kein Schwein gesehen.
Ich habe sie gesehen.
Ja, okay. Ich fand sie aber, wie fandst du sie?
Fürchterlich.
Ja, ich auch. Hat irgendwie überhaupt nichts zu dieser Lore und zu dieser Welt beigetragen. Und deswegen schauen wir jetzt mal, ob Ballerina das besser macht. Und bevor wir zu Ballerina kommen, hier nochmal kurz der Hinweis für euch. Auch diese Ausgabe von Leinwandliebe, dem Filmstarts-Podcast, wird euch präsentiert von Paramount Plus, eurem Streaming-Service für Blockbuster, neue Serien und exklusive Originals. So, jetzt die obligatorische Frage bei jedem Franchise-Podcast, den wir machen. Wie steht ihr zu dem Franchise an sich? Also wie steht ihr zu John Wick?
Ich bin ein riesiger Fan. Also ich glaube, ich war sogar im Podcast zu John Wick 4. Also ich bin absolut begeistert. Für mich das beste Action-Franchise aus Hollywood der letzten Jahre, noch vor Mission Impossible deutlich. Und ja, es ist genau die Art von Action, auf die ich stehe. Deswegen war ich natürlich auch mit großer Vorfreude schon Ballerina entgegengeblickt. Schon sehr lange entgegengeblickt.
Ja, gut, da kommen wir gleich noch zu. Christoph?
Immer wenn ein neuer Film rausgekommen ist, war ich auf jeden Fall mega happy und hatte richtig Bock drauf. Und wenn ich dann nachträglich meine Letterboxd-Wertungen der letzten Filme anguckte, waren die immer erstaunlich niedrig und irgendwie niedriger, als ich es in Erinnerung hatte. ich finde die Action halt geil. Ich fand, es ist dann halt irgendwann so total ausgeufert. Und der Fun ist nicht unbedingt im selben Sinne ausgeufert, weil sich das Ganze ja trotzdem immer noch so ein bisschen noch ernst nahm. Deswegen, also ich stehe dem schon positiv gegenüber, aber ich sehe Mission Impossible vorne, auch wenn jetzt der letzte Teil so ein bisschen abgekackt hat.
Da schließe ich mich Christophs Meinung an. Also und ich meine, ich glaube, wir haben ja auch den zu John Wick 4 gemacht. Der erste John Wick Film, der mich tatsächlich auch von Anfang bis Ende total begeistert hat. Sonst ärgert sich mein 16-jähriges Ich immer, warum ich diese Filme nicht mehr mögen kann. Mir ist es irgendwann dann einfach... Ich weiß nicht, ich finde auch so, wie Action hier inszeniert wird in den John Wick-Filmen, ist es wirklich toll, ist wirklich super. Ich mag auch diese Welt, aber also gerade bei John Wick 1 bis 3 saß ich immer so da, so, okay, kann es jetzt einfach aufhören? Ich habe jetzt genug Action gesehen. Ich weiß ja schon gar nicht mehr, was davon so die eine Szene sein soll, die mir im Kopf bleibt, weil wenn eine vorbei ist, dann fängt gleich die nächste an.
Stimmt, und beim vierten war das auch so und dann kam die Treppenszene. So, ja. Und jetzt ist eine Treppenszene halt im Kopf geblieben und man weiß, welche man sich merken soll und das alles fallen.
Ja, ich hatte auch noch die im Haus Szene, die von oben gefilmt ist.
Ja, die fand ich auch sehr cool. Die
fand ich auch besser. Also, aber ja.
Ja, es ist auf jeden Fall wild und da kann man, glaube ich, viel drüber reden. Und jetzt sind wir halt bei Ballerina angekommen, ein Film, der ja zwischen John Wick Chapter 3 und Chapter 4, also Kapitel 3 und Kapitel 4 spielt. Weswegen es dann auch natürlich passt, das, was man ja auch schon im Trailer sieht, dass der gute Keanu Reeves hier dann halt auch nochmal auftaucht. Aber die Story dreht sich halt hauptsächlich rund um die Ballerina Eve, gespielt von Ana de Armas, die in sehr, sehr jungen Jahren miterleben muss, wie ihr Vater von so einer Gruppe Assassinen umgebracht wird. Und daraufhin kommt sie halt zur Direktorin von gespielt von Angelica Houston, die wir auch schon in Teil 3 gesehen haben, wo wir auch schon feststellen mussten, oh, die betreibt so eine Art Schule, wo halt Ballerinas ausgebildet werden und auch Ringer. Und jetzt sehen wir das halt in voller Länge, nämlich durch Eve, die hier ausgebildet wird zur Auftragskillerin unter dem Spitznamen Kikimura. Alle The Witcher Netflix-Gucker wissen, was das eigentlich sein soll. So, da haben wir es zumindest in Staffel 1, Folge 1 gesehen. Und bei irgendeinem Auftrag muss sie dann feststellen, oh, das hier könnten Leute sein, die mir dabei helfen könnten, den Killern meines Vaters auf die Spur zu kommen. Und daraufhin geht sie dann so ein bisschen ihre eigene Wege, trifft zwischendurch nochmal Daryl Dixon, trifft zwischendurch nochmal ein paar andere Leute und macht dann so ihr Ding. Und Björn hat es ja schon so ein bisschen angedeutet, wir warten schon eigentlich sehr, sehr lange auf den Film. Wie lange denn so in etwa?
Naja, also dass der kommt, war schon vor John Wick 3 bekannt. Dann ist ja das Drehbuch von John Wick 3 auch extra angepasst worden, dass da halt, dass das passt. Mhm. Da wurde diese ganze Ballerina-Sache ja schon ein bisschen angeteasert. Dann sollte er eigentlich zwischen John Wick 3 und John Wick 4 kommen. Und jetzt ist es 2 Jahre nach John Wick 4 und er kommt. Also ja, er hätte sich ja, wenn alles optimal gelaufen wäre, wäre er vor 3 bis 4 Jahren erschienen. 3 Jahre wahrscheinlich. Mhm. Ja.
Ja, und wie stehen wir jetzt zu dem Film?
Ich mag ihn insgesamt. Er ist kein John Wick. Aber ich habe gerade mit der zweiten Hälfte großen Spaß. Er braucht ein bisschen, bis er in die Gänge kommt. Aber hat dann wieder schöne Einfälle, einige gute Action-Ideen. Ich habe sehr viel Spaß mit ein paar Ideen, die in dem Film drin stecken. Ich mag Ana de Armas, die ist großartig in diesem Film. Und ich mag auch, dass sie was Eigenes machen, dass es jetzt nicht John Wick als Frau ist, sondern es ist eine neue Idee, es ist auch eine andere Art von Action. Sie teasern ein bisschen die John Wick Action und dann machen sie doch ein paar eigene Sachen. Das finde ich sehr gelungen. Und deswegen ist es ein wirklich schöner, vergnüglicher Actionfilm, wenn man kein Problem damit hat, dass es halt in dieser völlig überhöhten Welt spielt, in der auch ganze Dörfer voll Killer existieren können und man sich ein bisschen drauf einlässt, dass es doch schon eine Weile dauert, bis es so richtig in die Gänge kommt.
Ja.
Björn hat gestern meine Kritik redigiert, letzte Woche.
Vor 4 Wochen.
Okay, ich habe sie vor 8 Wochen geschrieben. Oha. Und weil jetzt mein Telefonat gerade länger ging, konnte ich sie jetzt nach 8 Wochen auch nicht lesen. Aber Björn hat gerade mehr oder weniger meine Kritik wiedergegeben.
Okay, gut. Damit vielen Dank fürs Zuhören. ich weiß nicht, also ich habe mich mit dem echt schwer getan. Mhm. Ich muss, weil du gerade meintest, du fandst die zweite Hälfte spannender. Ich muss tatsächlich sagen, ich fand die erste Hälfte irgendwie interessanter. Weil wir fangen ja erstmal an bei der sehr, sehr jungen Eve, dann taucht ja auch nochmal kurz Ian McShane als Winston auf und bringt sie ja dann quasi in diese Schule, wo sie dann ausgebildet wird. Das ist jetzt auch alles irgendwie nichts Neues, das hast du auch schon irgendwie 1000 Mal gesehen, so, ich weiß nicht, selbst Marvel hat das ja mit dem Red Room und sowas, also wo die Black Widows ausgebildet werden.
Und Red Sparrow mit Jennifer
Lawrence. Genau, ja, also wie gesagt, das ist ja wirklich nichts Neues, aber ich fand es zumindest irgendwo ganz spannend, gerade wie sie es denn auch so in so einer ganz kurzen Szene mit John Wick 3 tatsächlich verknüpfen, ohne dass es jetzt irgendwie zu viel wird. Und wenn sie dann auch so ihren ersten Auftrag bekommt, da hat man dann auch so, da merkt man auch das, was du ja halt meintest, ne, dass sie actionmäßig natürlich ganz anders an die Sache rangehen müssen, weil Ana de Armas ist jetzt halt kein Keanu Reeves, so, die ist halt wesentlich kleiner, zierlicher, so, die muss natürlich auf andere Art und Weise irgendwie versuchen, die Kraft ihrer Gegner irgendwie auszunutzen, um da überhaupt eine Chance zu haben. Das fand ich alles gut. Für mich war dann irgendwann halt so dieser Punkt, es hat mich denn so ab der zweiten Hälfte verloren, weil halt wieder das Gleiche passiert, was für mich auch in jedem John Wick Film passiert. Es passiert eine geile Actionsequenz nach der nächsten. Die werden alle gefühlt dann auch länger und noch länger und noch länger. Und ich sitze irgendwann da, okay, und wann hören wir jetzt auf? Und dann hören wir auf und dann springen wir gleich zur nächsten. Also allein in diesem Assassinendorf dann da in Österreich, so, dann wird sich in einem Restaurant geprügelt, wo sogar ja auch noch so ein bisschen so Komik mit reinkommt in da die Art und Weise, wie sie kämpfen. Da werden Schlittschuhe zweckentfremdet, dann gibt's Feuerwerfer. Bei den Feuerwerfern spielen wir dann noch so ein bisschen Avatar Herr der Elemente. Und das ist alles toll. Aber am Ende sitze ich so da so und denke mir, okay, mir hätte auch eine große, richtig gute Actionsequenz gereicht und vielleicht irgendwie so ein bisschen mehr Story mit dazu. Gerade wenn wir auch davon reden, dass es ja ein Spin-off sein soll, dass diese Welt vielleicht auch so ein bisschen erweitert. Und ich finde, also so rein vom Worldbuilding her hat mir dieser Film jetzt so gar nichts Neues gegeben. Und das fand ich einfach ein bisschen schade.
Also ich habe mich sehr über die zweite Hälfte gefreut, weil der Regisseur ist ja Len Wiseman und der ist ein Hack. Und er hat schon viele gute Action oder viele potenziell gute Actionfilme komplett kaputt gemacht, weil er vor allen Dingen mit CGI überhaupt nicht umgehen kann. Also er hat ja irgendwie Die Hard versenkt, er hat das Remake von Total Recall kaputt gemacht. Also der hat da schon einiges auf dem Kerbholz. Und auch die Underworld-Filme sind nicht so gut. Dementsprechend hatte ich da eher Sorgen und dann diese erste Actionsequenz, wo diese Froschmänner da dieses Anwesen stürmen, um dann ihren Vater umzubringen. Mhm. Fand ich wahnsinnig uninspiriert. Da gibt's einen geilen Gag, wo sie irgendwie so einen Typen, der gerade raucht, irgendwie mit zwei Schüssen in die Lunge töten und dann der Rauch da noch rauskommt und so. Das war noch ganz lustig. Aber danach fand ich das wahnsinnig uninspiriert. Und dann irgendwie so in der zweiten Hälfte kommt halt das doch der Klick und dann ist es doch ein weiblicher John Wick. Mhm. Weil dieses, was du gesagt hast mit dem, dass sie sich ja andere Mittel bedienen muss, weil sie so klein und zierlich ist. Das sagt ja auch ihre Lehrerin beim Training. So, du bist eine Frau, du musst wie eine Frau kämpfen, dann muss man schummeln. Und wenn du nach den Regeln nicht gewinnen kannst, dann musst du dir deine eigenen Regeln machen und nach denen gewinnen. Das wird da behauptet und dann 20 Minuten später vergessen für den gesamten Rest des Films. Mhm. Aber der Teil, wo sie dann John Wick machen, da geben sie halt auf Vollgas und ich finde das mega gut. Und diese ganzen Flammenwerfer-Szenen sind der Oberhammer. Vor allen Dingen, weil die alle wirklich so gedreht haben.
Ja, das
inklusive der Szene, was man ja gar nicht glaubt, aber inklusive der Szene, wo die eine mit dem Flammenwerfer und die andere mit dem Feuerlöschschlauch gegeneinander machen, das ist auch echt.
Ja, und, du, ich weiß, dass das alles echt ist. Aber
ja,
es
aber
ist für
ist
mich
gut,
halt
dass die Len Wiseman da sein CGI weggenommen haben. So, und wenn der das einigermaßen handwerklich sauber macht, sind das richtig geile Actions.
Na gut, die Frage ist jetzt halt, wie viel hat Len Wiseman davon tatsächlich gemacht? Weil es gibt ja jetzt mittlerweile irgendwie Aussagen, dass Chad Stahelski da wohl doch noch angeblich sehr viel mit rumgewerkelt haben soll.
Also es gibt jetzt viele Ansatzpunkte, weil wir sehen den Film alles sehr, sehr unterschiedlich. Ich weiß jetzt gar nicht, wie ich anfangen soll. Also ich verteidige jetzt erstmal Len Wiseman. Ich verbinde ihn gar nicht so mit diesem CGI. Also gerade stirbt langsam 4, war das 4.0 war seiner, Live Free or Die Hard. Das ist ein fürchterlicher Film, aber das liegt nicht an der Action. Ich finde, Len Wiseman inszeniert da sehr gute Action, übrigens schon mal mit Chad Stahelski zusammen, der hat da auch schon die Action gemacht. Der Film ist halt einfach blöde, weil John McClane scheiße ist in diesem Film. Der ist halt ein Arschloch, das die ganze Zeit irgendwelche blöden Sprüche, rassistisch, homophob, ich glaube, über Dicke macht er sich die ganze Zeit lustig und so. Und es passt überhaupt nicht zu dem John McClane, wo die drei Filme davor gesehen haben. Und ist einfach jetzt plötzlich halt irgendwie nur noch ein meckernder Misanthrop, der einem den Film verleitet. Die Action-Szenen sind teilweise nicht perfekt geschnitten und Dings, aber ich finde die sehr gut inszeniert. Und auch da ist auch schon viel Handgemachtes drin. Über Underworld kann ich nicht sprechen, die habe ich nicht gesehen. Und deswegen finde ich da die Kritik, und jetzt klar ist die Frage, wer hat was inszeniert. Es ist mittlerweile so ein bisschen, das ist bekannt und das vielleicht für die Leute draußen, es gab Nachdrehs, in denen nochmal mehr Action ergänzt wurde, umfangreich. Und bei denen war Chad Stahelski mit am Set und teilweise war Chad Stahelski auch alleine am Set, ohne Len Wiseman. Mittlerweile ist die offizielle Aussage, dass Len Wiseman zwischendrin einen gesundheitlichen, privaten Vorfall hatte, weswegen er eine Zeit lang im Krankenhaus war und in denen hat Chad Stahelski dann halt weitergemacht, weil sie ja den Cast und Crew da hatten und entsprechend gedreht haben.
Und sag jetzt, bevor du weiterredest, nochmal kurz, wer ist der Stahelski ist?
Chad Stahelski ist der Regisseur der John Wick-Reihe und das Mastermind hinter John Wick, dem ganzen ehemaliger, langjähriger Stuntman und Stuntkoordinator, der dann halt mit dem ersten John Wick Regisseur geworden ist und danach den zweiten, dritten, vierten gemacht hat und jetzt auch mit seiner Crew 8711, die so ein bisschen die beste Action-Crew in Hollywood ist, gerade wenn es um diese Kämpfe und so weiter geht. Ja, das gemacht. Und jetzt, ich finde, weil Christoph gerade gesagt hat, dass sie in der zweiten Hälfte dann doch zum weiblichen John Wick wird. Ich finde gerade da nicht, sondern sie ist in der ersten Hälfte so ein bisschen, wo sie ausgebildet ist als Killerin. Da ist sie schon noch, erinnert sie vielleicht noch ein bisschen an den weiblichen John Wick und soll halt auch mit diesem Gun-Fu das machen. Und ich stimme Christoph zu, dass diese Erzählung, sie ist eine Frau und muss deswegen sich anders verhalten, das kommt nicht zum Tragen. Aber in der zweiten Hälfte, was zum Tragen kommt, ist dieses Survival-Battle, weil sie kämpft ja nicht mehr planmäßig wie eine Killerin, die mit den Waffen ausgerüstet ist, sondern sie ist dann ja relativ schnell, hat sie ja nicht mehr den Support, den sie eigentlich hat von ihrer Agentur und kann sich da halt nicht mehr das ganze Zeug holen, sondern muss sich ja alles nehmen, was ihr irgendwie in die Hände fällt. Und dadurch kommen ja diese ganzen Action-Szenen, dass sie sich Schlittschuhe dann an die Hände packt, um damit halt zu kämpfen. Und das fand ich, das ist das, was sie von John Wick entfernt, weil das sehen wir bei John Wick eigentlich nicht, sondern der hat halt immer, der holt sich dann halt die nächste Wumme und geht mit der halt los. Und wenn er dann halt Leute umnietet, dann sammelt er denen ihre Knochen auf und macht damit halt weiter. Also das ganze Gun-Fu, das geben sie hier in der zweiten Hälfte ja auf und nehmen halt stattdessen alles Mögliche, die Schlittschuhe, die Handgranaten, die den, wie heißt es, Flamethrower, Flammenwerfer, genau. Und das fand ich das, was halt so spannend war. Und ja, die haben das alles halt echt gemacht, das sah gut aus. Und da auch nochmal, ich bin auch, also mir ist natürlich die Frage, wir wissen es hinterher nicht, ich bin vielleicht auch ein bisschen befangen, weil ich Len Wiseman interviewt habe und er mir da sehr viel auch dazu erzählt hat, dass diese Ideen alle von ihm waren und er die halt schon früh eingebaut hat ins Drehbuch. Was zumindest dafür ein bisschen spricht, ist, er kommt ja aus dem Fach, er hat ja angefangen als Requisiteur bei Roland Emmerich vor allem, Independence Day, Stargate, was gab es damals noch, Godzilla, glaube ich, und so in die Richtung und hat das ja gemacht und hat mir auch erzählt, er steckt da immer noch drin und als er das Drehbuch gelesen hat, das erste ist, er ist in den Sportladen gegangen, hat diese Schlittschuhe gekauft, weil er die Idee kam, er wollte irgendwie Sachen reinbauen, die mit Wintersport zu tun haben, weil es halt in den Alpen spielt. Und hat dann einfach mit einem Kumpel rumprobiert, wie das aussehen könnte. Und dann haben sie das halt gefilmt und den von 87-11 geschickt und haben gesagt, könnt ihr daraus eine Action-Szene choreografieren? Macht das mal. Deswegen habe ich schon den Eindruck, dass er auch handgemachte Sachen machen wollte und nicht halt nur CGI-Zeug. Und am Ende ist es mir persönlich auch egal, ob das dann jetzt Len Wiseman oder Stahelski war. Es ist gute handgemachte Action und ja, es ist ein Dauerfeuerwerk in der zweiten Hälfte und es kommt halt nur eine Action-Szene nach der anderen. Habe ich mir fast gedacht, dass es dir, weil ich noch unseren John Wick 4 Podcast in Erinnerung habe, zu viel war.
Für ich habe das da nicht echt gebraucht. Also ich hätte lieber zwischendurch noch Story, also der muss jetzt nicht fast 140 Minuten lang sein. Ich hätte so diese ganze Norman Reedus Gastspielsache da, so 20 Minuten hätte ich einfach komplett rausgeschnitten. Das hätte ich alles nicht gebraucht. So am Anfang Schule, kurz, so Rückschau, weil man das eh alles kennt. Dann hier meine Eltern da, Hinweis, wer das vielleicht war. Dann einmal noch Hinterhalt und dann Killerdorf. Weil das Killer, mehr Worldbuilding als ein Dorf voller Killer, in dem jeder einzelne Mensch, der dort wohnt, ein Killer ist. Irgendwo in den Schweizer Alpen oder Österreichischen Alpen, keine Ahnung.
Österreich, ja.
Ja, das reicht mir. Mehr will ich da nicht. Also dieses Ganze, wer da wem Münzen geben kann, da muss man Gefallen tun, das will ich nicht. Ich will ein Dorf voller Killer. Ich habe ein Dorf voller Killer bekommen. Das dauert dann halt auch mal 45 Minuten, bis man sich da durchgekämpft hat, weil das ist ein fucking Dorf voller Killer, ja. Das kann man nicht mal eben so schnell nebenbei machen. Und haben die gemacht und das ist gut so.
Du, wie gesagt, also ich saß auch in diesem, also nach dem Kino hab mir gedacht, okay, jetzt bin ich so richtiger alter Mann. Also meine Kritikpunkte waren, viel zu viel Action, oder? Die Musik ist viel zu laut, und denn da die Story, die machen ja alle irgendwie gar nichts, die Figuren sind vollkommen uninteressant, was soll das jetzt hier? Weil bei Norman Reedus bin ich vollkommen bei dir, also den hast du, glaube ich, auch nur kurz mal einen Trailer gepackt, damit die Walking Dead-Fans vielleicht auch noch sagen, oh Mensch, den kennen wir doch. Und dann haben sie ihm nicht mal eine Armbrust gegeben. Wie cool wäre das denn bitte gewesen, wenn er da...
Also ich glaube persönlich, Norman Reedus ist der Punkt, wo man sieht, dass der Film überarbeitet wurde. Ich würde wetten, dass das früher, dass der eine wichtige Rolle in der zweiten Hälfte noch gespielt hat und dass das halt der Punkt ist, wo sie dann halt dann doch bei den ganzen Nachdrehs gesagt haben, wir machen das anders. Und damit ist es halt so noch ein völlig überflüssiges Überbleibsel, das halt diesen Film ist. Mhm. Und du hast halt diesen Abstecher in dieses Continental Hotel. Ich weiß gar nicht mehr gerade, in welcher Stadt das ist. Was in Prag?
Okay. Ich glaube Prag.
Wo du halt diese, und die Szene, das ist alles komplett überflüssig und das zieht sich auch relativ lange. Aber da hattest du halt wahrscheinlich gedacht, okay, wir haben da halt Norman Reedus und der hat Fans und wir wollen das jetzt irgendwie drin lassen. Weil theoretisch hättest du da irgendwie eine andere Brücke schlagen müssen, wie sie auf ihren Weg
kommt. Naja, vor allen Dingen, ich meine, die Story ist ja nun wirklich recht simpel so, ne? Also da brauche ich jetzt auch nicht 1000 Sachen noch, die irgendwie zusätzlich erklärt werden. Und bei irgendwie einer Laufzeit von knapp über 2 Stunden sind es halt einfach 40 Minuten zu viel, die dieser Film hat. So, ich glaube, wenn der so ein bisschen kondensierter gewesen wäre, wo es halt wirklich einfach nur, okay, ich weiß, sie will Rache, ja, okay, sie findet heraus, was los ist, sie geht Rache machen, hätte ja ausgereicht so, aber es sind zu viel Rumgeeiere und am Ende sitze ich eine Stunde lang da und höre Anna de Armas beim Grunzen zu, einfach weil sie halt permanent nur am Kämpfen ist und wie gesagt.
Das macht sie sehr, sehr gut.
Okay. Ja, ey, lass mich doch ausreden. Ich will ja auch sagen, ich will das hier überhaupt nicht abstellen. Ich habe das Behind-the-Scenes-Material gesehen, wie sie da trainiert. Die ist ja ähnlich rangegangen, auch wie Keanu Reeves und unbedingt will sie viel von diesen Kampf-Action-Sachen auch selber machen. Und ich habe auch das Behind-the-Scenes-Material mit dem Flammenwerfer gesehen, so. Und das ist alles sehr aufregend. Aber ich bin dann irgendwann mal an so einem Punkt, wo ich mir denke, okay, also wenn ich begeisterter dadurch bin, dass ich das Behind-the-Scenes-Material schaue, weil ich sehe, oh krass, ja, guck mal, die hat wirklich mit dem Flammenwerfer rumgewedelt und die Leute, das waren wirklich Stunt-Leute, die dann da noch abgefackelt wurden und sowas alles, dann...
Aber das hat Einfluss und das ist auch okay so. Ich meine, das ist bei Tom Cruise und Mission Impossible. Klar ist das, wenn man dann vorher weiß, dass der wirklich draußen am Flugzeug hing und die da mit einer 747-Schade sind, dann macht es das auch beim Kinogucken spannender. Und das ist hier auch so ein bisschen so. Also das sollte man sich vielleicht echt vorher mal so auf YouTube angucken. Mhm. Das macht irgendwie es mehr Spaß, das dann zu gucken, selbst wenn man die Szene dann aus einer anderen Perspektive schon gesehen hat. Aber das macht es auch irgendwie beim Gucken spannender.
Ich finde, man, also genau, mich beeindruckt das dann schon allein im Kino. Vielleicht musst du, Sebastian, auch die John Wick Doku, Wick is Pain, mal gucken, weil da kriegst du sehr viel von diesen Behind-the-Scenes-Sachen, die sie echt machen. Die ist da schon krass. Aber ja, also Anna de Armas ist super eindrucksvoll und man merkt richtig, dass sie diese Rolle unbedingt wollte und dass sie auch beweisen wollte, dass sie das halt kann und dass sie das macht und dass sie da auch, und das sind ja auch, wenn man 8711 redet, was ja eine ihrer der größten Stärken von denen auch ist, ist, dass die halt die Schauspieler alle und Schauspielerinnen dahin bekommen, dass sie diese Action-Szenen machen können. Also Keanu Reeves war ja jetzt auch nicht, klar, der hat halt eine Kampfsport-Erfahrung und einen Hintergrund schon gehabt, aber trotzdem war das jetzt davor auch nicht der Action-Held, trotz Matrix, aber Matrix war ja noch sehr viel getrickst.
Du hast neulich mal irgendeine Filmkritik geschrieben,
wo du
10 Minuten lang erklärt hast, was die machen. Das war Love Hurts, ne?
Bei Love Hurts zum Beispiel kann, genau, die haben so eine riesen Trainingsfacility gebaut, die Church of Pain wurde die getauft von David Harbour, glaube ich, der es für Violent Night dadurch musste. Und da trainieren sie halt die Leute über Wochen, um die halt in die, dahin zu bekommen, dass sie machen. Und es ist auch wirklich, also deswegen heißt, also die Doku Wick is Pain heißt halt auch so, weil Keanu Reeves absolute, also das ist der, das, er kann nicht mehr laufen und so und trotzdem geht's noch 2 Stunden weiter und er macht irgendwie, er wird da 100 Mal hintereinander auf die Matte geworfen, weil es halt für als Training für eine Szene und die ganze Schulter, alles ist blau und es geht trotzdem weiter und weiter. Und bei Anna de Armas war das 100% sehr ähnlich. Sie hat ja schon damals bei ihrer kleinen Mini-Rolle in James Bond, da gab es ja auch Behind the Scenes Material, das eindrucksvoll ist. Da hat sie auch schon irgendwie 3 Monate dafür gedreht und dann ist sie irgendwie 10 Minuten im Film und sowas.
Ja. Wenn überhaupt.
Ja, ne, wahrscheinlich sogar nicht mal.
Bei No und, Time to Die war das.
Ja, ja, ne? Genau. Und dann kann man sich ja schon ausmalen, wie sie da jetzt gemacht hat. Und das ist halt sensationell. Und es ist, sie ragt raus. Man kann alle anderen Figuren in diesem Film vergessen. Es ist keine einzige interessante Figur sonst in diesem Film drin. Außer halt natürlich noch Keanu Reeves als John Wick. Aber das auch nur, weil er Keanu Reeves als John Wick ist. Wenn er zum ersten Mal in diesem Film aufgetreten wäre, wäre er auch egal gewesen. Und Gabriel Byrne als Bösewicht. und Norman Reedus haben wir schon geredet, die anderen John Wick-Leute schauen halt vorbei, damit wir sehen, das ist das Universum.
Naja, genau. Ja.
Aber ich würde schon sagen, also ich war überrascht, wie viel John Wick drin war. Also ich meine, ganz am Anfang gibt es ja diese kurze Szene, wo sie sich einmal im Flur über den Weg laufen.
Ja, das ist halt
und, John Wick 3. Ich hab das ja vorher nicht gewusst, also ich hätte auch gedacht, so das war's jetzt. Aber John Wick kommt sehr, sehr viel in diesem Film vor. Ist schon eine der größten Nebenfiguren.
Ja, das fand ich halt auch. Also ich fand diese Anfangssequenz, die ja das wirklich einfach so ein bisschen mit dem dritten Teil verbindet, wo er dann auch kurz nochmal mit ihr spricht, weil sie ihn ja auch fragt, hey, wie kann ich denn so werden wie du? Wo er auch meint, ja, du bist doch eigentlich schon auf dem besten Weg dahin, so nach dem Motto. Finde ich, hätte für mich persönlich gereicht. Ich hatte auch da bei seinem Auftritt später im Film so das Gefühl, okay, kriegt er dann auch nochmal so ein bisschen Action-Sequenz damit rein, so wie ich ihn auch dachte, so ist das jetzt nochmal so wieder mit reingerückt, damit ich auch ganz genau weiß, ja, from the world of John Wick und John Wick darf hier nicht fehlen in seinem Spin-off, wo ich mir denke, so, warum so? Das ist auch irgendwie, also für mich ist es so, damit wir ihn in den Trailer packen können, damit die Leute sich nicht wundern, hä, was ist denn das jetzt für ein komischer Film? Mit irgendeiner Ballerina, die jetzt kämpft so und dann, das gehört zu John Wick. Ja, dann ist die Wahrscheinlichkeit größer, dass vielleicht 10 Leute mehr sich ein Ticket holen, weil John Wick.
Ich glaube schon, dass wir reden da von einer Verdreif- bis Vierfachung.
Ja, naja, klar.
Das wäre so ein typischer 15 bis 20 Millionen Startfilm, wenn da nicht überhaupt nicht John Wick dabei
ist. Ja.
Es war ja ursprünglich gar kein John Wick. Also das Originaldrehbuch war ein komplett eigenständiges Drehbuch, das der Verleih dann gekauft hat. Und dann kam sie auf die Idee, hey, das könnten wir doch ins John Wick-Universum einbauen. Dann wurde der Drehbuchautor, Shay Hatton, auch angeheuert, um dann John Wick 3 zu schreiben oder umzuschreiben, das damalige John Wick 3 Drehbuch. Hat dann auch jetzt John Wick 4 gemacht, um das halt alles da auch einzubauen und hat halt Ballerina umgeschrieben. Und dann, wenn du so einen John Wick-Film hast und du hast schon Keanu Reeves, ich glaube, die Leute werden sowas von ausgerastet sauer gewesen, wenn alles, was wir von Keanu Reeves gesehen hätten, eine Abwandlung, eine Szene, die wir schon in John Wick 3 gesehen haben, nochmal aus einer anderen Perspektive und dann nochmal so ein kurzer Gang über den Flur gewesen wäre, sondern dann wollen sie auch in die Action, in Action sehen. Und es ist riskant, ist für mich auch der Moment, wo der Film hätte kippen können, weil in dem Moment, wo John Wick da auftaucht und mitmischt, ist der Moment, wo man denkt, will ich jetzt nur noch John Wick eigentlich sehen, wie er da weitermacht? Oder will ich dann wieder Ana de Armas als Eve sehen? Und das hat zum Glück geklappt, dass man sie, also mal für mich zumindest, dass man dann trotzdem weiter interessiert ist an ihrem Kampf und nicht plötzlich ihn sehen will. Aber das musst du einbauen. Und da ist es ja, da wird es auch sicher Leute geben, die jetzt irgendwie sich da hinsetzen und die ganze Timeline auseinandernehmen und sich fragen, kann das überhaupt irgendwie Sinn ergeben, weil John Wick macht. Aber das
warum
ist
nicht? Halt also ich meine, im Endeffekt hat der einfach, der ist da für 2 Tage im Privatjet rübergeflogen, hat das da geregelt und dann ist er wieder zurück. Das passt timeline-mäßig schon.
Ja, also streng genommen, ich will es nicht zu tief, ist natürlich die Frage, warum nimmt er nach im Status, der ja nach John Wick 3 dann ist, noch irgendwelche Aufträge an und macht das überhaupt und muss er nicht auch sich eigentlich nur ein bisschen auskurieren. Aber gut, es ist auch am Ende ist es John Wick und wenn John Wick kommt, dann ist halt auch da.
Es hätte sonst einen Killer-Weltkrieg ausgelöst. Das wollte auch John Wick nicht.
Ja, genau. Das war also im Endeffekt ist es auch egal, weil es halt diese völlig überhöhte Welt ist und da haben sie halt jetzt noch diese Sekte eingeführt, die da jetzt auch noch irgendwie mitmischt und
ich mag diese, also das ist ja, das wundert mich ja selber mal so, ich komme mit diesem Film irgendwie nicht so klar, aber ich mag diese Welt an sich, dass so in jedem Land und in gefühlt jeder größeren Stadt gibt's halt das Continental und wenn du deine komische Goldmünze dabei hast, dann kriegst du da auch das Luxuszimmerchen pur und kriegst noch Waffen und keine Ahnung was und die Polizei existiert in dieser Welt irgendwie nicht, aber dafür hast du den Bowery King mit seinen Killern, die alle irgendwie so als Obdachlose getarnt sind. Dann hast du den High Table und was weiß ich nicht. Und überall steckt irgendwo was Krasses hinter mit diesem Blutschwüren und sonst irgendwie was. Und irgendwann hätte ich es mir trotzdem gewünscht, dass Ballerina dieser ganzen Welt nochmal so ein bisschen was Neues dazu gibt. Und kommt mir jetzt nicht mit dieser komischen Killer-Sekte so, weil das fand ich langweilig so, weil das ist einfach nur, okay, wir haben die nächste Killergruppe drumrum, aber es ist, steckt ja eigentlich noch so.
Hört mal auf Sekte, also Killerdorf, ja, das muss man so sagen. Ein ganzes Dorf voller Killer.
Aber es ist eine Sekte.
Es ist trotzdem eine Sekte.
Das interessiert mich nicht. Das ist einfach ein Dorf voller Killer. Und das, es geht nicht um Worldbuilding, sondern es geht um ein Dorf voller Killer.
Ja, gut.
Und das da brauche ich auch den ganzen Film davor nicht. Ich habe ein Dorf voller Killer und da ballert sie sich durch.
Ja, und da bist du dann aber an dem Punkt, wo sich dieser Film für mich halt wie so ein Action-Supercut anfühlt. So auf YouTube hast du ja viel Supercut. Wir schneiden die coolsten Szenen aus irgendeinem Film, aus irgendeiner Serie zusammen. Einfach so, ohne Kontext. Und dann schaust du dir das halt an. Und genauso hat sich Ballerina für mich angefühlt. Das ist so ein Action-Supercut, der noch weniger Story hat als jeder andere der John Wick-Filme vorweg, so wo ich mir dann auch wirklich denke, so, es kann ja nicht nur daran liegen, dass ich mit den John Wick-Filmen irgendwie nichts anfangen
aber
kann.
Aber bist du nicht auch großer Fan von The Raid?
Ich wollte auch gerade The Raid reinwerfen, weil ich finde, es
ja,
ist auch
The Raid mag ich ja, total
aber
gerne.
Ist,
aber
wie du The Raid sich durch ein Hochhaus kämpfen musst, muss sie sich dadurch auch ein Dorf kämpfen. Und es hat ja sogar ein bisschen dieses, dass sie immer in die nächste Ebene hochkommt, weil sie dann halt den Berg hochgeht und dann geht sie da wieder die Straße hoch, nachdem sie unten im Orts, also auf dem Marktplatz und der Gaststätte ankommt und dann geht's ja immer hoch und hinter jeder Tür, die aufgeht, ist irgendwie eine Familie, die oh, die ist da, schnell, Kinder kurz rein, Waffen geschnappt, auf geht's zum Kämpfen. Und ich finde, man hätte das noch mehr umarmen können, da noch wilder reingehen können. Aber ja, wir werden dich nicht überzeugen.
Nee,
wollen
also
dich auch nicht. Ich glaube, die Leute draußen haben vor allem verstanden, ob sie da eher sagen wie du, oh, das wird mir dann vielleicht zu viel oder ey, geil, Killerdorf muss ich sehen.
Ja gut, ich glaube, das ist halt so, hier kommt
man das Killerdorf.
Hier kannst du halt am besten Phrasenschwein dreschen und sagen, nur wer die John Wick-Filme mag, der wird auch den mögen. So. Also ich glaube nicht, dass es da jetzt einen großen Unterschied macht. So.
Aber ist ja schon mal eine Aussage, die vorher sehr, sehr viele Leute angezweifelt hätten, für die genau das eine positive Überraschung ist. Also bei dir jetzt nicht, weil du jetzt nicht so groß
bist. Das mag sein, aber...
Also die meisten John Wick-Fans sind wahrscheinlich schon eher mindestens skeptisch gewesen, wenn sie es nicht von vornherein abgelehnt haben.
Ja.
Mochtest du denn die Szene, wo es keine Action gibt? Die ist 1:1. Ihr habt den ja alle in der anderen Reihenfolge gesehen, ne? Also ihr habt doch alle erst die Accountant gesehen und dann Ballerina, Accountant 2.
Ja.
Weil die haben ja beide die exakt selbe Szene. Und ich habe es aber in einer anderen Reihenfolge gesehen, weil ich Ballerina schon so früh sehen durfte. Wo man mit dem Ende der Action-Szene anfängt und dann der Killer sozusagen seine Schritte zurückgeht und man überall die Leichen
sieht.
Ach
so, ja.
Sie dann so ihre ganzen Waffen wieder einsammelt, die sie beim Reingehen dann offenbar benutzt hat. Ich fand die Szene super, weil die geht dann immer noch weiter und überall liegen die Geister Leichen rum. Man kann sich in seinem Kopf sehr genau ausmalen, wie das sozusagen vorwärts ausgesehen haben muss.
Das Ding ist, hier jetzt fand ich es mal ganz nett, weil wir halt mal so eine Pause hatten. Bei The Accountant 2 hat es mich eher gestört, weil ich persönlich fand, wir hatten zu wenig Action-Sequenzen mit John Bernthal. Da hätte ich es tatsächlich viel lieber gesehen, weil The Accountant 2 war ja dann am Ende doch eher sparsamer, was so die Action anging. Und dann hast du ja so dieses 20-Minuten-Shootout am Ende. Und da hätte ich es mir eher gewünscht. Hier bei Ballerina fand ich es ganz witzig, weil ich ganz genau weiß ja, nur weil sie hier jetzt gerade mal eine Pause einlegt, kommt 2 Minuten später wieder das Auto um die Ecke, fährt sie um und dann geht's weiter.
Sehr schon mal. Hier ist der Sweet Spot zwischen zu wenig und zu viel Action zu treffen, ist schon eine Kunst.
Ja, das ist ja, also ich glaube, mit Sebastian kann man das einfach nicht mehr recht machen.
Und es nervt mich ja auch selber. Also es nervt mich wirklich selber, weil ich ganz genau weiß, wenn ich diese Filme wahrscheinlich, keine Ahnung, vielleicht bin ich echt zu alt geworden für den Scheiß, ich weiß es nicht. Aber wenn ich das so mit 15, 16 hätte ich das irgendwie total gefallen. Und natürlich gebt ihr zu Recht mit rein, ja, aber The Raid magst du doch, ja. Und ich könnte jetzt auch nicht sagen, warum ich The Raid mag und mit den John Wick Sachen, vielleicht weil The Raid einfach wirklich so komplett sagt, okay, wir sind Mario, so das ganz frühere Mario, Donkey Kong steht oben und wirft Zeug runter und du musst dich irgendwie so hochkämpfen.
Und Onk Bark auch.
Ja.
Gibt es ein paar von diesen Hochkämpfen.
Wie gesagt, so. Oder auch hier der Dread mit Carl Urban. Finde ich auch super. Aber irgendwie das hier, ich weiß nicht, ob meine Erwartungen da zu hoch sind, dass ich dann doch irgendwie ein bisschen mehr von diesem Worldbuilding mir erwarte, weil wir jetzt halt eben schon beim fünften Film in dieser Reihe sind und ja auch schon eine Serie haben. Und auch die Serie, finde ich, begeht ja den katastrophalen Fehler, die überhaupt nicht zu erzählen. So, außer dass sie sagen, ja, das ist so der junge Winston und seine Geschichte, wie er quasi jetzt zum Hotelmanager des Continentals wird, aber auch da lernst du nicht irgendwie, und ich mag halt diese Welt und ich will halt gerne mehr auch so ein bisschen über die Welt erfahren. Ich will jetzt keinen 2-Stunden-Film, wo die einfach nur reden und mir alles kaputt erklären, aber irgendwie so ein bisschen mehr dazu, weil so ist es hier am Ende des Tages für mich so ein Film, wo ich sage, ja, das hätte John Wick auch alles irgendwie machen können, jetzt haben wir es halt einfach Eve gegeben und dann ist das so. Ja, jetzt sind sie sprachlos. Jetzt weiß keiner mehr, ja, was.
Ja, ich sehe es nicht so, aber es ist ja gut, ist ja auch völlig okay. Und ich habe gerade schon überlegt, ob sie John Wick 5 für dich einfach in ein Hochhaus verlegen müssen und er kämpft sich da hoch.
Na gut, John Wick 5, finde ich, ist ja eher dann auch noch so die schwierige Aussage, wie soll das denn aussehen, so, ne? Weil, wenn selbst Keanu eigentlich sagt, der gute John ist am Ende von 4 jetzt nicht mehr unter uns, und da ist ja dann auch schon wieder schwierig. Oder erzählen sie uns jetzt die ganze Zeit alles, ja, das spielt jetzt zwischen 1 und 2 und der spielt jetzt wieder zwischen 3 und 4.
Zwischen 1 und 2 ist kein Platz.
Ja, ja, eben, das stimmt. Ja,
aber es ist ja mittlerweile bekannt, dass John Wick 5 kommen soll.
Also, ja, ja, genau. Ja,
also, wir sehen, erstmal kommt noch Donnie Yen. Er kriegt ja seinen Cage-Spin-Off.
Stimmt, genau. Ja, es wird voll in der Welt von John Wick.
Das kommt sicher?
Ja,
das ist mittlerweile auf jeden Fall offiziell angekündigt und wird gerade gecastet.
Aber ist das auch eine rein amerikanische Produktion oder drehen die das drüben?
Wo sie es drehen, ist noch nicht
aber
bekannt.
Regie, also wohl Donnie Yen.
Donnie Yen führt Regie, ja. Er darf seine eigenen Stuntleute auch mitbringen und will dem Ganzen schon dem Hongkong-Produktionsansatz da auch mitbringen. Wie das dann genau zusammenläuft mit sicher der amerikanischen Crew.
Das Ding ist, ich habe diesen letzten Donnie Yen-Film gesehen, der auf dem Fantasy-Film für Steve. Das ist wahrscheinlich der vorletzte Donnie Yen-Film, weil Donnie Yen auch sehr schnell dreht. Aber das war sowas über so eine japanische Legende mit so ganz vielen Figuren, wo man nicht verstanden hat, wer was ist.
Oh, den habe ich gerade.
Dann
auch
hörte
gesehen,
das damit auf, dass nochmal genauso viele Figuren kamen als Vorschau auf den nächsten Teil. Also das war quasi so das Schlechteste von Marvel, aber hoch 5.
Stimmt, ja, den habe ich auch gesehen.
Und ich hoffe sehr, dass das nicht, dass er das jetzt nicht auch noch bei John Wick ausschaltet. Auf der anderen Seite, das kommt jetzt nächste Woche raus oder diese Woche, ne? Übermorgen, der Podcast.
Ja,
in 1-2 Wochen startet der neue Donnie Yen-Film in Deutschland. Der wird in diesem Podcast wahrscheinlich nie wieder erwähnt, aber das ist so mein Film diesen Monat, von denen, die ich noch nicht gesehen habe, den ich unbedingt sehen will, der heißt The Prosecutor. Also Donnie Yen-Fans, go for it.
Auf den freue ich mich auch. Ja, genau, sein letzter Regiearbeit, hieß das Sakraya oder so?
Ja, irgendwie sowas.
Der hat auch sogar einen regulären Kinostarter noch bekommen.
Der hatte kurz, ja genau.
Nein, ich habe da die Kritik auch, glaube ich, geschrieben, wenn ich mich nicht völlig täusche, der war leider nichts. aber nee, also ich bin da auch erstmal noch optimistisch. Der wird ja auch die entsprechende Unterstützung von 87. Das Drehbuch schreibt, glaube ich, auch, ich glaube, es schreibt schon wieder Shay Hatton oder so. Es wird eine Menge noch passieren in John Wick.
So ein animiertes Prequel soll doch auch noch irgendwie kommen, ne?
Es kommt auf jeden Fall ein Anime, an dem sie arbeiten, oder eine Anime-Serie oder Anime-Einzelgeschichten. Das ist nicht so ganz klar gewesen, wie das da genau heißen wird. Sie machen da, also Chad Stahelski ist da voll drin. Er will ja eigentlich auch ein Highlander Reboot irgendwann drehen, aber ich glaube, er wird die nächsten 20 Jahre einfach weiter
John Wick machen.
Ich glaube, das könnte auch, also Ballerina ist ja so ein bisschen, die Forecasts gehen auch sehr stark auseinander. Also das ist jetzt so, dieser Sommer ist ja insgesamt sehr stark und auch viele Sachen, die so total überperformen. Also jetzt, da kann dann sowas auch wie Karate Kid ist jetzt auf hohem Niveau begraben worden. Von den Sachen, die aus den Wochen davor noch viel besser liefen, als man das erwartet hätte. Das kann also auch sein, dass der Film mir ziemlich floppt. Und dann ist aber so ein Donnie Yen Spin-off aber schneller wieder tot, als man bis 13 kann. Also das ist alles noch nicht so klar, ne? Ja. Dann
ich nehme an, dass das Donnie Yen Spin-off mit relativ moderatem Budget entstehen wird, und da sind sie und bisher scheint es so, dass sie bei Lionsgate sehr schwärmen von Chad Stahelski und die versuchen das ja auch zu replizieren, indem sie jetzt auch noch anderen Stuntleuten ihre Regiedebüts, der von Mission Impossible, Wade Eastwood, der die ganzen letzten vier Mission Impossible Filme gemacht hat, darf jetzt sein Regiedebüt feiern und das ist halt auch Killer.
Es gab aber wahrscheinlich in der Geschichte Hollywoods noch nie ein Studio, das so viele Flops am Stück hatte wie Lionsgate im letzten Jahr. Das ist zum Teil auch einfach pure Verzweiflung gerade. Die müssen sich irgendwie noch an das, die zwei, also Panem und das hier, das sind so die einzigen Sachen, an die sie sich noch irgendwie klammern können, ne, damit sie sich dann ihre, wie hieß dieser Videospiel, Megaflop?
Welcher?
Ja, ja.
Borderlands.
Ja.
Ach so,
ja.
Oh ja.
Damit sie sich dann solche Flops auch noch leisten können. Ja. Also dementsprechend, das spricht dafür, dass sie trotzdem irgendwie weitermachen, weil sie eigentlich gar nicht aufhören können, weil sie nichts anderes haben.
Mhm.
Wobei auf der anderen Seite selbst ihre wiedergefundene Goldkuh Saw, dem sie mit einem echt tollen 10. Teil, den auf einmal alle wieder sehen wollten, ja, wiederbelebt haben. Also das Einzige, was sicher funktioniert hätte dieses Jahr, haben sie sich ja selber versaut, weil die sich da ja alle gestritten haben und das jetzt erstmal bis was weiß ich wann verschoben ist, wenn es überhaupt noch kommt. Also das ist auch so ein bisschen drunter und drüber bei denen.
Naja, gucken wir, was die Ballerina denn kann. Also ich bin tatsächlich auch sehr gespannt. Ich werde vermutlich, werden mich alle hassen, wenn meine YouTube-Review online geht und dann wird es wieder heißen, dass ich keine Ahnung vom Film habe.
Ich weiß nicht, vorab glaube ich nicht. Also ich glaube, dass so sagen wir mal, ich bin ja jetzt nicht der größte Fan von der YouTube-Crowd im Allgemeinen, wenn ich so Kommentare und so lese. So, und ich könnte mir schon vorstellen, dass da momentan eher noch eine ablehnende Haltung gegenüber dem Film ist, umgesehen.
Ja, ja gut. Das sowieso finde ich immer ein bisschen schwierig.
Das ist immer doof, ja. Aber was hast du jetzt zu machen? Du kannst ja auch nicht nur jetzt den gut finden, weil du nicht sozusagen.
Nein, um Gottes Willen, nee, das wird sowieso nie passieren. Aber
es werden auch viele Leute Probleme mit dem Film haben. Es kommt ja immer drauf an. Du hast ja viele sehr valide Kritikpunkte angesprochen, die wir ja auch teilen. Der ist definitiv zu lang. Es werden Leute enttäuscht sein, die Norman Reedus sehen wollen. Er hat auch davor seine Sachen, wie gesagt, alle Figuren sind komplett uninteressant.
Ja.
Außer Eve. Diese Punkte und je nachdem, wer dann sagt, oh, das ist mir vielleicht ein bisschen wichtiger als das, wird halt den Film entsprechend dann auch sagen, war vielleicht doch nicht so. Wenn Leute vielleicht sagen, ja klar, da waren drei coole Action-Szenen da am Ende oder Dings, aber der Rest war schon sehr schnarchig. Wäre valide.
Ich glaube trotzdem, dass von den Leuten, die sich nicht aus Versehen ein Kinoticket kaufen, oder von jemandem mitgeschleppt werden und sich nicht dagegen wehren können. Wer da in einen fünften John Wick Kinofilm geht,
das ist wohl wahr,
außer Sebastian, wird sich niemand darüber beschweren, dass es zu viel Action gab.
Das war nicht zu viel Action, aber vielleicht trotzdem zu lange und zu uninteressante Nebenfiguren, da haben ja vorherige John Wick Filme es besser gemacht. Also der vierte war voll von Figuren, die irgendwie faszinierend waren. Deswegen ging er ja auch ewig lange. Ja. Aber der ist halt jetzt voll von Figuren, wo du, also ich müsste jetzt hart schon im Gedächtnis kramen, um überhaupt irgendwie was zu finden, wie ich die Figuren beschreiben kann, außer ihre sprechenden Namen. Der Kanzler, ja.
Ja, genau, ich wollte gerade sagen, also die Namen, da könnte ich mich auch schon.
Ich kann mir das gerade sehr gut im Kino vorstellen, weißt du, die metzelt sich da durch mit Flammenwerfern und Schittschuhen und alles, was sie in den Finger kriegt und alle schreien so, yeah, go voll. Und Sebastian sagt, setzt euch mal hin, diskutiert das doch mal aus.
Nein, das
redet
nicht.
Doch mal.
Nein, ja, das hat Marvel jetzt in den letzten zwei Filmen gemacht und das war jetzt auch nicht so dolle. Nein, ich finde es ja, wie gesagt, ich finde es ja okay, wenn die sich da prügeln, aber so eine Szene darf irgendwann auch mal einen Schluss finden. Und wie gesagt, allein diese Flammenwerfer-Szene, die zeigen halt schon zu, und ich weiß nicht, weil sie zeigen die komplette Szene gefühlt auch schon im Trailer, wo du halt auch alle Abstufungen von diesem Kampf inklusive der Tatsache, dass noch so ein Feuerwehrschlauch benutzt wird. Wo ich mir auch immer denke, ja, lasst mir doch sowas denn wenigstens, dass ich es im Film sehen kann, so, und nicht schon irgendwie im Trailer. Ist dann einfach ein bisschen zu viel, ist gut. Nee, es ist ja, das weiß ich, aber.
Lionsgate, wie gesagt, die stehen eben im Rücken zur Wand, aber das schafft ja nicht mal ein Sinners, obwohl die sich das fest vorgenommen haben, die Vampire nicht zu zeigen.
Ja, naja.
Das Tracking ist irgendwie zu schwach. Trailer zwei Monate vorher. Jeder einzelne Schuss, der irgendwie für sich gut aussieht, packt das alles in den Trailer. Ja. Leute kommen heutzutage nur noch, wenn sie ganz genau wissen, was sie kriegen.
Ja.
Naja, vielleicht gut. Noch als letzter Hinweis für Ballerina, für alle, die jetzt planen, am Wochenende ins Kino zu gehen oder nächsten Dings. Wenn es geht, schaut ihn gerne in OV. Es wird auch ein bisschen Deutsch geredet. Das ist stimmt, sehr lustig, finde ich. Wenn dann deutsche Worte rein, weil wir sind ja in Österreich unterwegs und ja.
Jetzt weiß ich endlich wieder. Ich hatte zwei Texte, die ich schreiben wollte und mir sind die nicht mehr eingefallen. Und das mit dem Deutsch war einer davon. Ich hatte eine fantastische Überschrift. Die muss mir jetzt auch noch einfallen. Die zweite ist, das kannst du aufklären, was das sehr prominente lateinische Tattoo von Eva ist. Weißt du's?
Ich weiß leider nicht
mehr momentan, was das... Dann könnt ihr nächste Woche alle den Artikel lesen, den ich noch schreibe. Ich muss nur rausfinden, was das auf Latein heißt. Und dann muss ich es in ChatGPT packen, damit der mir das auf Deutsch übersetzt. Und dann erkläre ich euch das alles.
Sehr gut. So, Wertung noch. Was gebt ihr?
3,5.
3,5.
2,5. Also wie gesagt, ist ja auch keine so bescheiden, also ist ja keine schlimme Wertung so, aber das ist halt einfach, ja, es ist echt schade, es ist nicht mein Franchise, außer Teil 4. Komischerweise, den mag ich total gerne.
Und auch der längste, ne?
Ja, eben, deswegen ja. Du weißt gar nicht, wie ich geflucht und geschwitzt habe, als wir zur PV von John Wick 4 damals gegangen sind. Das war, glaube ich, auch um 10 Uhr morgens. Ich habe gedacht, boah, jetzt muss ich mir irgendwie hier 3 Stunden John Wick reinballern. Und dann saß ich im Kino und war einfach 3 Stunden lang bestens unterhalten. Also ich weiß, es ist sehr merkwürdig, was ich glaube, mit mir und diesem Franchise los ist.
Das liegt schon daran, dass das John Wick 4 halt nochmal wahrscheinlich die meisten Figuren, die meisten Schauplätze und sowas hat und dadurch wirkt es auch abwechslungsreicher.
Ich mochte tatsächlich auch Donnie Yen sehr, also auch seine Figur als hier Kane mochte ich wahnsinnig gerne und die Story, die ja auch um ihn rumgeschustert, ist ja gefühlt so der Film im Film so eigentlich, wenn sein ganzer Kram dann noch aufgebaut wird. Naja, mal gucken. Vielleicht klappt es ja mit John Wick 5 oder mit dem Kane-Spin-Off oder wann auch immer. Gut, dann haben wir es durch. Vielen Dank, Björn.
Gerne.
Vielen Dank, Christoph.
Auch gerne.
Und vielen Dank natürlich an alle da draußen, die Woche für Woche zuhören, uns bewerten, uns schreiben. Schreibt uns an leinwandliebe@filmstadt.de. Vielleicht auch, wenn ihr meine Probleme mit diesem Franchise verstehen könnt, damit ich mal ein paar Gleichgesinnte sektenartig um mich sammeln kann und dann gründen wir auch das John Wick freie Dorf irgendwo in den österreichischen Alpen und trainieren da alle mit der Fliegenklatsche zu jagen, die kommen und sagen, John Wick ist toll oder so. Keiner, nee, aber also, vielen Dank für alles. Wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao.